Guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute Morgen möchte ich zu Beginn der Predigt einen Moment Zeit geben, dass ihr darüber nachdenkt, was euch eigentlich am meisten beschäftigt und wonach ihr euch am meisten sehnt. Wir sitzen hier zweifellos im Gottesdienst. Wir hören jetzt eine Predigt und jetzt sind unsere Gedanken auf Gott ausgerichtet. Aber wie ist es in der Woche? Woran denkt ihr dann? Was ist euch dann wichtig? Wonach sehnt ihr euch dann? Sehnt ihr euch vielleicht oder denkt ihr vielleicht an euren Ehepartner? Wie schön wäre es, wenn er mehr Zeit für mich hätte? Wenn er mehr mit mir reden würde? Oder wenn ihn seine Krankheit nicht so belasten würde. Gegebenenfalls denkt ihr darüber nach, dass ihr überhaupt gerne einen Partner hättet. Vielleicht denkt ihr auch an eure Kinder. Mit dem Wunsch nach mehr Frieden im täglichen Kampf um Erziehung und im Umgang miteinander. Oder dass sie ihren Weg mit Gott gehen. Oder umgekehrt, vielleicht habt ihr auch als Kind Wünsche, die ihr an eure Eltern richtet. Oder gegebenenfalls habt ihr überhaupt diesen Wunsch, Kinder zu bekommen. Oder eure berufliche Situation, die Entwicklung in eurem Job, das Auskommen mit dem Kollegen oder mit den Chefs. Oder eben die Frage, überhaupt einen Job. Wie froh wärt ihr darüber? Oder Schule, Studium, Erfolg bei der nächsten Prüfung. Anerkennung bei den Schulkameraden oder vielleicht auch materielle Dinge, ein neues Auto, ein neuer Computer, ein Haus oder vielleicht auch die politische Situation insgesamt, dass ihr euch wünscht, wir hätten eine Regierung, die in der Lage ist, politische Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, die gut sind für unser Land oder vielleicht auch Klarheit im Brexit. Oder Entspannung und vertrauensvoller Umgang in internationalen Beziehungen. Ich glaube, unser Leben ist bestimmt von Sehnsüchten und Dingen, von Dingen, die wir nicht haben und von denen wir glauben, wenn wir sie hätten, also unser Herzenswunsch, wenn der erfüllt wäre, dann wäre unser Leben perfekt. Dann wäre im Grunde alles erfüllt. Also stark vereinfacht können wir vielleicht sagen, wenn wir diese Gedanken eben alle zusammenfassen, wir haben eine Sehnsucht nach stabilen und geordneten Verhältnissen. Aber vielleicht habt ihr eben auch gedacht, was soll das denn jetzt? Ich denke, wir hören eine Predigt und jetzt sollen wir eine Selbstbeschau machen. Wann fängt er mit der Predigt an? Aber tatsächlich, mit dieser Frage sind wir schon direkt in der Predigt, im Predigttext angekommen. Denn die Sehnsucht nach stabilen und geordneten Verhältnissen im persönlichen und im gesellschaftlichen Rahmen hat die Menschen schon immer beschäftigt. Zu unserer Zeit, im Hier und Heute und zur Zeit der Richter im Alten Testament ganz genauso. Aber bevor wir jetzt wirklich in unseren Text schauen, möchte ich noch ein bisschen weiter ausholen. Und möchte kurz erläutern, dass heute eben der Anfang einer neuen Predigtreihe ist. Wir werden etwa 17 Predigten über das erste und zweite Buch Samuel hören. Und die Predigten, die werden abwechselnd der Reinhard, der Stefan und ich halten, sodass, wenn wir etwa einmal im Monat jeder von uns vielleicht predigen, wird es ungefähr anderthalb Jahre dauern. Dann sind wir durch diese Bücher schon durch. Das Aufteilen kennt ihr schon, das haben wir in der Apostelgeschichte zuletzt ja auch schon gemacht. So, die Bücher 1. und 2. Samuel, die gehören zusammen. Die gehörten ursprünglich zusammen in der Urfassung, aber dann hat man halt, als man vom Hebräischen in die anderen Sprachen übersetzt hat und die ganzen Vokale dazu gekommen sind, weil im Hebräischen schreibt man eben ohne Vokabel, Vokale, da wurde das so groß, dass man gesagt hat, so, wir teilen es auf. Aber wir können einfach sehen, es ist eine fortlaufende Erzählung, wie Gott seinem Volk einen König gibt und damit auf den vollendeten König Jesus Christus vorbereitet. Zusammen, 1. und 2. Samuel gehören zu den längsten Büchern in der Bibel. Und das erste Buch Samuel umfasst 31 Kapitel, das zweite Buch 24 Kapitel. Natürlich ist Samuel der Autor dieser Bücher, allerdings stirbt er zum Ende des ersten Buches und insofern muss das zweite Buch Samuel schon von anderen Leuten zusammengetragen worden sein. Die Bücher Samuel gehören zu den narrativen Texten der Bibel, also zu den Erzähltexten, und deshalb können wir eben auch längere Abschnitte gut zusammenfassen und die 55 Kapitel auf etwa 17 Predigten aufteilen. Im Buch Samuel treffen wir auf verschiedene Hauptdarsteller. Im Wesentlichen sind das Hanna, Samuel, Saul und David. Heute beginnen wir mit Hanna und den Umständen der Geburt von Samuel, der der letzte Richter war. Samuel hat als Priester und Prophet im Auftrag Gottes dem Volk Israel zwei Könige berufen. Zuerst salbt er den Saul zum König. Und über dessen Aufstieg und Fall lesen wir dann auch in einigen Kapiteln. Und dann David, der als Prototyp von Christus gilt. Das Leben von David nimmt den längsten Teil der Samuel-Bücher ein. Und das ist so spannend verlaufen, dass es eben auch außerhalb des Volkes Gottes noch heute bekannt ist. Da sind die Geschichten über seinen Kampf mit Goliath. Da ist auch sein Tiefpunkt beim Ehebruch mit Bathseba. Und auch der Teil seines Lebens, den er auf der Flucht vor Saul und vor seinem Sohn Absalom verbracht hat. David ist sicher eine der wichtigsten Personen in der Geschichte des Volkes Gottes. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 22, da wird eben aus 1. Samuel zitiert, 1. Samuel 13, 14, da sagt Gott, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, und der soll meinen ganzen Willen tun. Das ist das, was Gott über David sagt. David war also ein Mann nach dem Herzen Gottes. Doch wie wir in den Kapiteln, die vor uns liegen, sehen werden, war David keineswegs fehlerfrei. Er war somit also auch nur eine Vorlage für den perfekten König, den Gott in Gestalt seines eigenen Sohnes Jesus Christus schicken wird. Hanna, Samuel, Saul und David dominieren die Erzählung in den beiden Büchern Samuel. Doch wir werden in jeder Geschichte sehen, dass sie letztlich nur die Akteure sind und der eigentliche Regisseur, der wirklich die Fäden in der Hand hält, das ist Gott selbst. Und deutlich wird es auch an dem Aufbau der Bücher Samuel. Denn es beginnt mit dem Lobgesang der Hanna, 1. Samuel 2, wir haben es gerade gehört in der Lesung. Und es endet mit Davids Danklied in 2. Samuel 22. Die Bücher Samuel sind also eingerahmt von einem Lobpreis auf Gott von Hanna und von David, und dazwischen kommt die ganze Geschichte. Und in dieser Geschichte regiert Gott. Und er regiert eben nicht nur im Hintergrund, sondern er ist allgegenwärtig. Er hält die Zügel in der Hand und führt alles auf seinen Rettungsweg zu. Gott führt alles auf Christus hin, der als Retter in diese Welt kommt. Und so sind diese Bücher Samuel auch eben nicht nur für sich zu betrachten, sondern sie sind eben Teil im gesamten Kontext der Schrift. Wenn wir also die Schrift in große Abschnitte einteilen, da haben wir zuerst die Schöpfung, 1. Mose 1 und 2. Gott hat alles gut gemacht, doch der Teufel verführt die Menschen, sie wenden sich von Gott ab und es kommt zum Sündenfall. haben wir also als zweites den Sündenfall, 1. Mose 3 bis 11. Hier werden die Auswirkungen und Konsequenzen des Sündenfalls beschrieben und wohin es die Menschen führt, wenn sie ihren Weg ohne Gott gehen. Dieser Weg hat in der Zerstreuung nach dem Turmbau zu Babel einen vorläufigen Höhepunkt. Und direkt im Anschluss beginnt das Versprechen, das Gott gibt. 1. Mose 12, Gott beruft Abraham und fordert ihn auf, das Land zu verlassen und in ein gelobtes Land zu gehen. Und von 1. Mose 12 bis Maleachi, also das gesamte Alte Testament, können wir als einen Abschnitt nehmen, wo es eben um das Versprechen geht, dass Gott einen Retter schicken wird. Er beginnt mit Abraham, verspricht ihm ein Volk aufzubauen und in das gelobte Land zu führen. Und diese Verheißungen sind für das Volk gewaltig. Und doch ist das Volk nicht treu. Es versucht immer wieder, seinen Weg ohne Gott zu finden, obwohl Gott seine Treue und Geduld mit dem Volk immer wieder zeigt. Das erste Buch Samuel beginnt eben genau in dieser Phase und Gott bereitet noch immer seinen Heilsplan vor und kündigt über David den vollkommenen Retter Jesus Christus an. Und dann kommen wir als nächsten Abschnitt zum Evangelium. Die vier Evangelien beschreiben das Wirken von Gottes Sohn Jesus Christus in dieser Welt. Und nach den Evangelien, wo Christus in dieser Welt gewirkt hat, bis zu seinem Tod, und dann kommt die Mission, wo eben in der Apostelgeschichte bis Offenbarung 20 die Verbreitung des Evangeliums beschrieben wird. Und zum Abschluss kommt die neue Schöpfung, Offenbarung 21, 22. Gott kündigt die neue Schöpfung an. Also, wir beginnen mit der Schöpfung und wir enden mit der neuen Schöpfung. Und dazwischen haben wir den Sündenfall, das Versprechen, dass der Retter kommen wird, der Retter in der Welt und die Verbreitung dieser Botschaft in der Welt. Wenn wir uns also mit der Zeit die Bücher Samuel anschauen, dann wissen wir, dass Gott mit seinem Volk bereits einen langen Weg gegangen ist. Angefangen von Abraham über Jakob und zu Josef und dem Wachsen des Volkes im ägyptischen Exil bis zur Befreiung des Volkes aus der Sklaverei und Einnahme des verheißenen Landes unter Mose und Josua. Das Volk ist im verheißenen Land unter der Führung Gottes angekommen. Und es ist ein Volk, es sind wirklich viele. Doch starke Führer, starke menschliche Führer hat das Volk jetzt nicht mehr. Das Volk wendet sich also immer mehr von Gott ab. Es folgt den Sitten und Gebräuchen und Götzen der Völker um sich herum und gerät unter die Herrschaft der Philister. Und immer wieder beruft Gott Richter, die aus der größten Not befreien. Doch sind diese Befreiungen keineswegs von Dauer. Und eine nachhaltige Ausrichtung des Volkes auf den Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, das findet nicht statt. Und tatsächlich leben die Menschen lieber ohne Gott und als Folge herrscht Chaos und Sünde im Land. Wir haben dort zu der Zeit korrupte Priester, wir haben Krieg, wir haben Unterdrückung durch die umliegenden Völker, wir haben Vergewaltigung und Untreue sind an der Tagesordnung. Lest dazu gerne noch einmal das Buch der Richter durch und ihr werdet sehen, wie tief das Volk gefallen ist und von Gott entfernt ist. Und wenn wir hier Vergleiche mit unserer jetzigen Zeit anstellen und darauf achten, wie weit sich unser Volk und eigentlich die gesamte christliche Welt, wenn wir sie noch so nennen wollen, von Gott entfernt hat, dann bemerken wir auch, wie tief unsere Gesellschaft in ethischen Fragen schon gesunken ist, wie weit Korruption die Weltläufe bestimmt und wie häufig Krieg und Vergewaltigung bei uns üblich sind. Und so wird die Relevanz der Bücher Samuel für uns heute deutlich. Das ist keine Geschichte aus der alten Zeit, wo die Menschen noch grausam waren. Es ist heute nicht anders. Es ist vielleicht für uns ein bisschen verdeckter. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch, das ganze Elend, was den Menschen geschieht, weil sie ohne Gott leben, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und in ihrem Elend in der Zeit der Bücher Samuel sind die Menschen auf der Suche nach einem Retter. Doch suchen sie ihre Rettung nicht bei Gott, sondern wünschen sich einen König wie die heidnischen Völker um sie herum. Wenn wir intensiv durch die beiden Bücher durchgehen, dann werden wir lernen, dass Gott selbst der Retter ist, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und jetzt schauen wir in unseren Predigttext, sind wir da angekommen, 1. Samuel 1, das ganze Kapitel. Ich lese es vor. Und es war ein Mann aus Ramathaim, Sophim, vom Bergland Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephratiters. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere hieß Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinnehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie, so dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Ich habe ihn vom Herrn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um den Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, tu, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Möge der Herr nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, samt drei Jungstieren, einem Epha Mehl und einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo, aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage meines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Wir lesen hier also im ersten Kapitel des Buchs Samuel von der großen Sehnsucht, die Hannah hatte, einen Sohn zu bekommen. Und so habe ich den ersten Predigtpunkt genannt, Sehnsucht nach Christus, Fragezeichen. Hannah ist verzweifelt über ihre Situation und es gibt eine Reihe von sehr nachvollziehbaren Gründen, warum das so ist. In der damaligen Gesellschaft war es sehr wichtig, dass eine Frau, eine Familie, beziehungsweise eine Familie, genügend Söhne hervorbrachte, denn die Söhne leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Familieneinkommen als Arbeitskraft in der Landwirtschaft, zur Alterssicherung der Eltern, da es auch gar kein Rentensystem oder so etwas gab, und auch als Soldaten in der Landesverteidigung. Jetzt zu der Zeit gegen die äußeren Feinde, insbesondere die Philister. Entsprechend hatten Frauen mit vielen Kindern, insbesondere mit vielen Söhnen, ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Wer dagegen ohne Kinder blieb, der betrachtete dies als Mangel für sich, er schämte sich dafür und er hatte in der Gesellschaft einen schlechten Stand und wurde sogar verachtet. In unserer Gesellschaft ist es heute vielleicht sogar fast umgekehrt. Seit sehr leidvoll hat Hannah das scheinbar täglich erfahren, denn Penina, die zweite Frau ihres Mannes, hatte viele Kinder und hat Hannah immer wieder das Gefühl der Minderwertigkeit gegeben. Wir lesen das in Vers 6. Und ihre Widersacher reizte sie mit sehr kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hat. Hannah fehlte also etwas Wesentliches, was die Gesellschaft und die Menschen um sie herum und auch sie selbst von sich erwartete. Doch trug Hannah kein Verschulden an dieser Situation. Es gab nämlich eine wesentliche Ursache dafür, dass Hannah keine Kinder bekommt. Wir lesen es in 1. Samuel 5 und 6, da heißt es zweimal, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Es ist also der Herr, der bei Hannah wirkt und bewirkt, dass sie keine Kinder bekommt. Dem Verfasser des Buches Samuel ist es also sehr wichtig zu betonen, dass hier der Herr der Handelnde ist. Es ist nicht einfach Pech oder klappt nicht, sondern es ist wirklich der Herr, der es nicht zulässt, dass die Hannah ein Kind bekommt. Und es werden hier auch keine Gründe dafür genannt, dass Gott so handelt. Es ist keine Strafe an Hannah, sondern es ist souveränes Handeln Gottes. Das war für Hannah zweifellos nicht klar, dass es übergeordnete Gründe für ihre Unfruchtbarkeit gab. Und es wäre nicht verwunderlich, wenn sie bei sich tatsächlich eine Schuld dafür gesucht hätte. Ihre Rivalin Penina bestärkte sie jedenfalls sicher eher in der Annahme, dass es an Hannah liegt. Zwar versucht auch ihr Mann Elkanah, sie zu trösten und ihr Wertschätzung zu zeigen, doch ich finde, er hat eine sehr spezielle Art, das zu tun. Wir lesen das in Vers 4. An dem Tag, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er den doppelten Anteil, denn er hatte sie lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Also schon eine eigenartige Form einer Frau, seine Liebe zu zeigen, indem man ihr einfach einen doppelten Schlag von der Festspeise auf den Teller tut. Ich glaube, kaum eine Frau lässt sich durch eine Extraportion trösten, auch wenn die Speise von hoher symbolischer Bedeutung ist. Und es muss auch eine ziemlich peinliche Situation gewesen sein, wenn Elkanah mit seinen beiden Frauen, Hannah und Penina und die ganzen Kinder am Tisch sitzt und das Essen verteilt und jedem einen Schlag gibt und die Hannah kriegt zwei. Es ist jetzt nicht das Thema dieser Predigt, wie zeige ich meiner Frau, dass ich sie liebe, aber ich glaube, das ist nicht die richtige Art. Da sind wir uns sicher einig. Wenn mit seiner Aktion ruft er eigentlich nur Beschämung bei Hannah hervor und Neid bei Penina und den Kindern. Und auch seine Liebeserklärung in Vers 8 ist wohl etwas holprig, als er merkt, dass die extra Ration Festspeise bei Hannah mal wieder nicht gut angekommen ist. Da heißt es, Elkanah, aber ihr Mann sprach dann zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Schön wäre eigentlich gewesen, wenn er gesagt hätte, du, Hannah, bist mir mehr wert als 10 Söhne. Aber stattdessen sagt der Elkanah, offensichtlich sehr von sich überzeugt, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Hannah findet also auf diese Art und Weise aus ihrer Notlage nicht heraus. Hannah ist unglücklich und hat Sehnsucht nach beständiger Sicherheit und Anerkennung. Und als Mittel zeigen sich ihr die Möglichkeiten, einen Sohn zu bekommen, das würde helfen. Oder eben ihre ganze Hoffnung in den Mann zu stecken, der sagt, dass er sie liebt, aber gleichzeitig auch eine zweite Frau hat. Beide Optionen versprechen zwar eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit, aber ist es das, was sie sucht? Wie geht es uns, wenn wir verzweifelt sind, weil wir uns vielleicht mit unserem Ehepartner oder unseren Kindern beständig streiten, wenn wir uns einen Partner wünschen und ihn nicht finden, wenn wir auf der Arbeitsstelle unzufrieden sind oder gar nicht erst eine finden. Es gibt noch viele Beispiele. Doch meistens versuchen wir unsere Sehnsüchte, die sich aus diesen Umständen ergeben, durch andere Menschen zu stillen. Wir hoffen darauf, dass der Partner zur Vernunft kommt, dass sich die Menschen auf der Arbeit verändern und dadurch alles besser wird, dass ein Mensch gnädig ist und uns eine Arbeitsstelle gibt. Das ist natürlich alles wünschenswert. Aber wenn wir für die Erfüllung unserer Sehnsüchte auf Menschen setzen, dann setzen wir auf unsichere und auf vergängliche Lösungen. Nach dem Erreichen eines Ziels kommt in der Regel ein neues Ziel. Und unsere Sehnsüchte werden nicht wirklich gestillt. Und unsere Traurigkeit findet keinen Trost. Es ist nur einer, der uns Trost geben kann. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Nur einer ist vollkommen. So singen wir in dem Lied, bleibend ist deine Treu. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Haben wir eine andere Sehnsucht als Jesus Christus, so werden wir von einer Enttäuschung zur nächsten laufen. Wenn wir im Text weiterlesen, dann wird deutlich, dass Hannah erkannt hat, dass ihre Sehnsucht nach weltlichen Dingen nicht gestillt werden kann. Und so macht sie sich auf die Suche nach Gott. Und wir kommen zum zweiten Predigtpunkt. Suche nach Christus. Wir lesen in Vers 9 bis 11. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hannah hat Sehnsucht nach gesellschaftlicher Anerkennung und Alterssicherung, und ein Sohn sollte diese Sehnsucht stillen. Doch scheint sie zu erkennen, dass das keine dauerhafte Lösung ist. Sie macht einen ganz erstaunlichen Schritt. Sie wendet sich völlig vorbehaltlos Gott zu. Sie geht zum Tempel und sucht Gott, und sie gibt ihm ein Versprechen, der mit dem Wunsch nach einem Sohn verknüpft ist. Doch letztlich, so wie sie dieses Versprechen gibt, wird sie durch diesen Sohn keine Einkommens- und Alterssicherung haben. Und die Anerkennung in der Familie wäre vermutlich auch nicht besonders groß, denn sie verspricht diesen Sohn Gott. Und er wäre dann nicht mehr in dem Haushalt. Kaum, dass sie ihn bekommen hätte, würde sie ihn wieder abgeben und in den Dienst Gottes stellen. Ihr Sohn wäre ein Gottgeweihter, ein Ausgesonderter für den Herrn, ein Naziräer. Einem Naziräer werden die Haare nicht geschnitten, so wie es in Vers 11 angekündigt ist. Und so kennen wir es von Simson und auch von Johannes dem Täufer. Naziräer haben einen besonderen Auftrag für Gott. Hannah betet dafür, einen Sohn zu bekommen, aber dieses Mal nicht für sich selbst. Nicht um eigene Bedürfnisse und Sehnsüchte zu erfüllen, sondern sie ist auf Gott ausgerichtet und weiß, wenn Gott sie jetzt erhört, dann hätte sie auf Dauer trotzdem keinen Sohn. Können wir uns das vorstellen, wenn wir das, was wir uns von Gott wünschen, direkt wieder bei ihm abgeben? Können wir also für Gott auf das verzichten, was wir uns wünschen? Hier ist Christus uns das vollkommene Vorbild. Matthäus 26, Vers 42. In der Nacht, bevor er verraten wird und er betet: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Christus hat sehenden Auges den schmerzvollen Weg zum Kreuz genommen und am Kreuz alles ertragen, damit er unsere Schuld bezahlt und wir damit gerettet werden. Christus hat seinen Willen komplett zurückgestellt und sich dem Vater untergeordnet. Hannah hat sich so sehr einen Sohn gewünscht und hat sich Gott zugewandt und ihm den Sohn versprochen. Sie hat Gott das gegeben, was sie sich am meisten gewünscht hat, und damit Gott an erste Stelle gesetzt. Können wir das auch? Wenn unsere Sehnsüchte nicht erfüllt werden, wenden wir uns dann Christus zu, nicht um von ihm unsere Wünsche erfüllt zu bekommen, sondern um ihm alles zu geben, was uns wichtig ist, auch bevor wir es schon haben. 1. Petrus 5 heißt es: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Christus hat sich für uns hingegeben, und so können wir unsere Wünsche auch für ihn hingeben. Wenn wir Christus an die erste Stelle setzen und ihm in Dankbarkeit nachfolgen und Frieden über unsere Sehnsüchte in ihm finden. Und damit sind wir beim dritten Punkt angelangt: Frieden in Christus. Und dazu schauen wir in Vers 18. Dort heißt es nach Abschluss des Gebetes und einem unerfreulichen Gespräch mit Eli, was wir jetzt nicht näher betrachten wollen: So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher, und sah nicht mehr traurig aus. Die Perspektive von Hannah hat sich verändert. Aus Verzweiflung und Trauer wurde Zuversicht und Freude und Vertrauen. Vertrauen auf Gott. Eigentlich hätten wir die Reihenfolge erwartet: Hannah betet, Hannah wird schwanger und dann wird sie fröhlich. Aber hier ist es anders. Die Reihenfolge ist nämlich: Hannah betet und Hannah wird fröhlich und dann wird sie erst schwanger. Hannah hat sich im vollen Vertrauen Gott zugewandt. Und es ist eine Last von ihr abgefallen. Sie hatte den Frieden in Christus und war offensichtlich voller Vertrauen, dass sich Gott ihrer Sache annimmt. Ihre Herzenshaltung hat sich geändert und die weltlichen Sehnsüchte konnte sie ablegen und sich über die Gemeinschaft mit Gott freuen. Hannah vertraute darauf, dass Gott ihr Gebet gehört hat und sich um sie kümmert. Aber schauen wir jetzt noch einmal auf unsere Sehnsüchte. Und da wir nun wissen, dass Gottes Liebe so groß war und dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für uns geopfert und dieser alles erfüllt hat, so haben wir allen Anlass, ebenso im Frieden mit Christus zu gehen. In Römer 5, Vers 1 und 2, da heißt es: Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. In dieser Hoffnung stehen wir und haben also gegenüber Hannah einen erheblichen Vorteil, denn wir kennen den perfekten Sohn bereits. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Die Apostel haben in dieser Gewissheit gelebt und sie haben es ihren Gemeinden immer und immer wieder zugerufen und als Grußformel in den Briefen verwendet: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und zum Ende der Predigten hier bei uns hört ihr oft den Friedensgruß aus Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. Das ist der Friede, dass wir uns wirklich auf Gott ausrichten können. Kommen wir also zum Schluss und fassen noch einmal zusammen. Hannah wünscht sich einen Sohn, um ihre Unvollkommenheit zu überwinden und um den Erniedrigungen der Welt zu entgehen. Ihr Mann Elkanah bietet ihr Trost, der nicht wirklich tröstet. Hannah ist verzweifelt und Hannah sucht Hilfe bei Gott. Wird dabei vom geistlichen Oberhaupt Israels missverstanden, empfindet die Befreiung von Bedrückung durch ihr Vertrauen in Gott, das ihr in ihr Versprechen mündet. Das heißt, sie sucht die Hilfe und sie in dem Moment ja, verändert sich etwas Wesentliches bei ihr. Ihre ganze Ausrichtung verändert sich. Hannah erhält die Hilfe von Gott und empfängt einen Sohn. Sie löst ihr Versprechen ein, stellt ihren einzigen Sohn in den lebenslangen Dienst für den Herrn und tatsächlich wird sie dann auch gesegnet durch einige weitere Kinder. In diesem Kapitel haben wir also zwei wesentliche Perspektiven. Einmal Hannas Perspektive und damit auch die Perspektive von jedem von uns. Diese Perspektive haben wir uns genau angesehen. Wir haben gesehen, dass wir unsere Sehnsüchte zu sehr auf weltliche Dinge richten und zu oft Christus eben nicht unsere Sehnsucht ist. Und dabei, wenn wir Christus suchen, erfahren wir, dass er sich um die Menschen kümmert, die von der Welt verworfen sind. In unserer Hoffnungslosigkeit dürfen wir auf Christus vertrauen, der sich kümmert und wir finden den Frieden in Christus. Die Aussage der gesamten Bibel ist, dass Gott sich um die Verstoßenen kümmert. Durch seinen Sohn gibt er sich selbst für die Zerbrochenen hin, für die, die von der Welt verstoßen, sich von der Welt verstoßen fühlen, kann es keinen größeren Trost geben. Gott hat uns nicht verlassen, sondern er zieht uns in eine Beziehung mit ihm. Unsere größte Sehnsucht müsste also sein, dass wir Gottes Heiligkeit und unsere Sündhaftigkeit erkennen. Und tatsächlich sorgen wir uns tagtäglich um vergängliche Dinge wie Partner, Geld, Anerkennung, persönlich, beruflich, schulisch. Doch wenn wir uns nur um diese weltlichen Dinge drehen, dann überwinden wir die Kluft zu Gott nicht, sondern wir haben sein Wort, die Bibel, die uns zu Gott hinführt. Für die Überwindung der Kluft hat Gott allein gesorgt, indem er seinen eigenen Sohn als Mittler geopfert hat. Jesus Christus ist gestorben für unsere Schuld und unsere Selbstsucht und unser Versäumnis der Zuwendung zu Gott. Beten und sorgen wir uns um unsere Sehnsucht und Suche nach Christus und dass er selbst uns zum Frieden in Christus führt. Aber es gibt jetzt in dieser Geschichte auch noch eine größere Perspektive, die uns zeigt, warum die Geschichte von Hannah gerade am Anfang der Bücher Samuel steht und überhaupt aufgeschrieben wurde. Denn die Geschichte an sich ist sicher auch interessant, wird auch, habe ich festgestellt, sehr häufig zum Muttertag gepredigt. Aber es gibt noch eine größere Perspektive, warum die Geschichte hier steht, warum sie überhaupt aufgeschrieben wurde. Denn es geht nicht um eine rührende Einleitung zur Krönungsgeschichte von David, sondern die Geschichte von Hannah ist ein Muster für die ganze Geschichte von David und eine Hinführung zu Christus. Israel war in chaotischen Tagen. Unter den Richtern, das hatten wir zu Anfang, herrschte ja, Krieg und Tumult und es war sehr, sehr turbulent. Und das Volk war auf der Suche nach einem König, der sie sicher führen und beschützen sollte. Gleichzeitig suchten sie aber auch Erfüllung in Ersatzgöttern und nicht bei Gott. Trotzdem wünschten sie sich einen König so sehr. Und Hannah wollte einen Sohn. Und sie wünschte sich diesen Sohn so sehr. Und das Volk Israel und Hannah, die hatten die gleichen Motive für ihren Wunsch. Wohlstand, Stabilität, Sicherheit. Und Hannah erwartete dies von ihrem Sohn und das Volk erwartete das von seinem König. Aber beides ist unvollkommen und auf sich bzw. auf die Welt ausgerichtet und nicht auf Gottes Plan und gleichzeitig ein klares Signal, dass sowohl Hannah als auch das Volk ihre Sehnsucht nach Frieden ohne Gott stillen wollten. Im ersten Kapitel heute ließ Gott Hannah verstehen, dass nur Gott selbst der einzige Schutz und Reichtum im Leben sein kann und irdische Dinge vergänglich und nicht dauerhaft sind. Wie Gott das seinem Volk zeigt, lesen wir dann in den nächsten Kapiteln der Bücher Samuel und auch im weiteren Verlauf der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und wir als bekennende evangelische Gemeinde in Osnabrück sind heute noch immer Teil dieser Geschichte. Ein weiteres Muster können wir in der Geschichte von Hannah erkennen. Hannah bekommt einen Sohn, der als Richter dem Volk dienen und den rettenden König im Auftrag Gottes salben und berufen soll. Als Hannah ihren kleinen Sohn in den Dienst übergeben hat, spricht sie ein Lobgebet zu Gott, das im zweiten Kapitel aufgeschrieben ist und wir haben es heute gehört. Spätestens durch dieses Gebet öffnet sich für den neutestamentlichen Bibelleser eine Parallele zu einer anderen jungen Frau, die einige Jahrhunderte später lebte und durch eine Schwangerschaft in erhebliche Bedrängnis gerät. Das ist Maria. Denn sie brachte eine plötzliche Schwangerschaft fast in den Verruf des unehelichen Geschlechtsverkehrs. Doch sowohl Hannah als auch Maria begreifen das Evangelium, dass Gott sich um die Zerbrochenen und Zerschlagenen kümmert. Beide verstehen, dass es besser ist, auf Gott zu vertrauen, als auf einen guten Ruf, Familie oder Vermögen. Die Parallelen zwischen Hannah und Maria sind, beide sind zuerst einmal kinderlos. Bei beiden erfolgt ein göttlicher Eingriff, um ein Kind zu bekommen. Und beide formulieren einen ausführlichen Lobgesang. 1. Samuel 2 haben wir gehört und Marias Lobgesang in Lukas 1, Vers 46 bis 55. Hannah bringt mit Samuel einen Sohn zur Welt, der sowohl Priester und Prophet sein wird und den König von Israel salbt. Und Maria bringt in Jesus einen Sohn zur Welt, der Priester, Prophet und der vollkommene König von Israel, vom Gottes Volk sein wird. Und als Opfer für unsere Sünden geht dieser König den Weg ans Kreuz. Aber vorher wird er vom Volk als König in Jerusalem empfangen. Und das ist das, woran wir an dem Sonntag wie heute im Grunde besonders denken, den wir Palmsonntag nennen. Matthäus 21, Vers 9. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.